Wenn ich als ganz kleiner Steppke dann am Heiligen Abend mit meinen Eltern in die Christvesper ging und auch damals wurde dann am Ende schon immer Ode Fröhliche gesungen und da muss ich also lauthals und voller Begeisterung geradezu mitgeschrien haben, dass sich dann viele halb verstört, halb verzückt zu mir umgedreht haben. So sehr hat mich auch schon als kleines Kind dieses Lied irgendwie berührt und begeistert. Also das hat eine Aura, ein Zauber an sich, der eigentlich schwer zu erklären ist.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Mehr als Last Christmas und Stille Nacht. Dem Weihnachtsgefühl auf der Spur. Das Advents- und Weihnachtsspecial bei Mit Herz und Haltung. Heute Krippenglanz und Sehnsucht nach Erlösung. Was steckt hinter den bekanntesten evangelischen Weihnachtsliedern? Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. In diesem Advent, da nähern wir uns dem Weihnachtsfest hier im Podcast jedes Wochenende musikalisch an. Und jetzt am dritten Adventssonntag bleiben wir dazu einmal in Dresden. Denn wenn es um Weihnachtsmusik geht, gehört die Frauenkirche auf dem Dresdner Neumarkt mit ihrer jährlichen weihnachtlichen Vesper am 23. Dezember mindestens genauso in die Top 10 wie Bachs Weihnachtsoratorium. Alljährlich zieht die Open-Air-Vesper vor der Frauenkirche Zehntausende an, die sich am Tag vor Heiligabend auf das Weihnachtsfest einstimmen. Und ich darf heute hier bei uns im Podcast einen Gesprächspartner begrüßen, der sich nicht nur genau mit der Musik rund um die Frauenkirche auskennt, sondern auch mit dem Liedgut besonders aus der Weihnachtstradition des Protestantismus vertraut ist. Markus Engelhardt ist erster Pfarrer an der Frauenkirche und einer der beiden Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche. Zuvor war der evangelische Theologe Stadtdekan in Freiburg im Breisgau. Und Musik ist für ihn nicht nur beruflich ein Thema, er ist auch begeisterter Chorsänger und Klavierspieler. Und so ist Musik für ihn auch ein wichtiger Lebens- und Freizeitinhalt. Und heute geht er mit uns und euch auf eine Zeitreise durch rund 500 Jahre Weihnachtsmusik. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Pfarrer Engelhardt.
Hallo, Herr Heinze.
Herr Pfarrer Engelhardt, Sie sind seit 2021 an der Frauenkirche tätig. Gibt's denn ein Advents- oder Weihnachtslied, das Ihnen als gebürtigem Badener erst bei uns in Sachsen begegnet ist oder vielleicht auf irgendeine Art neu ans Herz gewachsen ist?
Also um ganz ehrlich zu sein, das gibt es tatsächlich nicht, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich selber einer Pfarrfamilie entstamme und das ist ja bekannt, dass in evangelischen Pfarrfamilien immer auch viel gesungen wird und nun komme ich dazu auch noch aus einer Familie, die bei allen auch eine große Nähe zur Musik hat, wo Musik immer sehr dazu gehörte und es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich alle jedenfalls wichtigen Adventslieder, die man dann vielleicht auch in Sachsen vermehrt singt, wirklich schon kannte. Wenn ich vielleicht doch aber ein Lied nennen könnte, was musikalisch doch auch einen Sachsenbezug hat, dann ist es, wir werden nachher vielleicht auch noch näher drüber reden, das sehr schöne Lied, dessen Text der Schriftsteller Jochen Klepper gedichtet hat, Die Nacht ist vorgedrungen, die Musik stammt nämlich von Petzold, einem sächsischen, aus dem Vogtland stammenden Komponisten Johannes Petzold, der dann auch zu DDR-Zeiten hier kirchenmusikalisch eine wichtige Rolle spielte. Also da ist dann auch nochmal ein sächsischer Bezug da. Und dieses Lied ist mir tatsächlich aus vielen Gründen, gerade in den letzten Jahren, auch nochmal besonders ans Herz gewachsen.
Und genau über dieses Lied werden wir auf alle Fälle noch sprechen und auch mit dem Bezug, in welcher Zeit das entstanden ist. Aber zuerst möchte ich mit Ihnen über Johann Sebastian Bach sprechen. Der wird ja von einigen auch als der fünfte Evangelist bezeichnet. Was leistet Musik oder was leisten Lieder als vertonte Sprache, was vielleicht biblische Literatur oder Predigt nicht zu leisten vermag?
In einem populären neuen geistlichen Lied heißt es ja ganz lakonisch, mehr als Worte sagt ein Lied. Und das ist wirklich, man könnte fast sagen, eine Binsenwahrheit, die sich bei den meisten Menschen auch bestätigt. Klänge, Töne rühren Tiefenschichten in uns an, was die Sprache, und wenn sie noch so schön ist, nicht erreichen kann. Und so ist es immer auch schon gebesen, egal in welcher musikalischen Ausprägung, dass Lieder eben uns in einer Tiefe erreichen, was Worte nicht tun können, und dass in Liedern eben auch die existenziellen Grunderfahrungen des Daseins, des Menschseins gebündelt sind und sich da eben auch anrührender und tiefer ausdrücken lassen. Und ich sage das gerne so, wenn wir speziell jetzt auch mit Blick auf das Singen, das ist dann noch mal elementarer als nur Instrumentalmusik machen oder hören. Wenn wir singen, dann werden wir auf eine Weise, die es sonst kaum gibt, wirklich selbst vergessen, indem wir uns gewissermaßen in das, was wir singen, hineinbegeben. Und das Lied sammelt uns dann auch neu und lässt uns irgendwie auf eine andere Art auch verändert zu uns selbst zurückkehren. Jeder Person, der oder die in Chören singt, der weiß, was ich damit meine.
Es gibt ja auch diese Redensart, ne? Wer singt, betet doppelt. Und ich glaube, da ist schon was dran, ja.
Und es gibt ja auch die Redensart, die natürlich irgendwo, wenn man es dann mal an der Realität prüft, nicht ganz stimmt und trotzdem mit Blick auf das Mensa etwas Wahres sagt. Böse Menschen kennen keine Lieder.
Was mir gar nicht so klar war, aber in der Vorbereitung und natürlich aufgefallen ist, ist, dass Martin Luther nicht nur die Bibel ins Deutsche übertragen hat, sondern auch den deutschen Text von zahlreichen Advents- und Weihnachtsliedern erschaffen hat. Zum Beispiel geht es da um das Stück Nun kommen der Heiden Heiland. Der lateinische Text, der ist spät antik, stammt von Ambrosius von Mailand und später wurde das Stück unter anderem von Bach vertont und weiterbearbeitet. Fangen wir mal vielleicht mit dem Lied an. Was macht das so bedeutsam und so interessant, dass Luther das in die Volkssprache für alle zugänglich machen wollte?
Man könnte allein nur über dieses Lied einen ganzen Podcast bestreiten. Ich will vielleicht noch eine Bemerkung zum Lieddichter Martin Luther machen. Mhm. Ich sag's mal bewusst ein bisschen salopp. An Martin Luther lässt sich wunderbar sehen, wie steril und sehr deutsch, aber einfach unsinnig diese bei uns geläufige Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, zwischen Unterhaltungs- und ernster Musik ist. Und das kann man bei Luther wunderbar an zwei Advents- und Weihnachtslieder dann zeigen. Einmal dieses Nun kommen der Heiden Heiland, was man dann eindeutig sozusagen der ernsten Musik zurechnen muss, weil es einen, Sie sagten es schon, ganz alten Hymnus des großen Mailänder Bischofs Ambrosius ins Deutsche überträgt. Und dann auf der anderen Seite sein enorm populär gewordenes Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komme ich her, wo er die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive des Engels, also gewissermaßen Gottes, erzählt, aber auf eine ganz kindgemäße Art und Weise. Es ist fast auch ein Unterhaltungslied und Kinder lieben auch dieses Lied. Also Luther konnte beides und er war ja auch ein wirklich, muss man sagen, begnadeter Komponist, was viele gar nicht so wissen. Er hat ja auch zu beiden Liedern die Melodien geschaffen und die sind dann eben auch entsprechend unterschiedlich. Und nun kommt der Heiden Heiland, hat ja eine sehr getragene, etwas elegische Melodie, die insofern gut zur Adventszeit, vor allen Dingen die Protestanten sie verstehen, als ernst Bußzeit auch passt. Und Bach hat ja gleich zwei hinreißende Kantaten, die beide für den ersten Advent waren, über dieses Lied auch gedichtet. Und Luther hat das 1524, hat er diesen Text und die Melodie geschaffen. Das ist auch eine interessante Zeit. Er war wieder in Wittenberg, nachdem er ja zunächst nach dem Wormser Reichstag auf die Wartburg so etwas zwangsverbracht wurde, wo er geschützt war. Zwischenzeitlich gab es da in Wittenberg heftige Unruhen, die Bilderstürmer, die da in die Kirchen gegangen sind. Und Luther hat dann da wieder einigermaßen Ruhe und Ordnung geschafft. Er war ja überhaupt kein Revolutionär und hat sich dann 1524 dran gemacht, die sogenannte deutsche Messe zu entwerfen, wo er sich eigentlich eng an dem überlieferten Kanon der hergebrachten, also katholischen Messe angelehnt hat. Luther war überhaupt in vieler Hinsicht viel katholischer, als wir Protestanten das gerne so wahrhaben wollen. Und dazu gehört auch, dass er eben immer wieder auch sehr alte Hymnen aufgegriffen hat und die dann mit seiner genialen Sprachbegabung in ein wirklich schönes Deutsch gebracht hat. Und das ist bei diesem Ambrosius-Hymnus der Fall. Veni Redemptor Gentium, so heißt das bei Ambrosius, Retter der Völker, komm. Und daraus macht er dann Nun komm der Heiden Heiland und macht da in diesen fünf knappen Strophen einer ganz großartigen, elementaren Verdichtung erzählt er eigentlich nicht nur die pure Adventsbotschaft, dass sich Gott nämlich auf den Weg macht und Mensch wird, sondern er nimmt dann auch schon eigentlich in wenigen Worten den Weg Jesu durch diese Welt, Tod und Auferstehung auch schon mit auf. Also das, was Jochen Klepper mal in einem Weihnachtsgedicht so formuliert hat, denn über deiner Krippe schon erscheint dein Kreuz, o Menschensohn. Das kann man in diesem Lied bei Luther auch schon finden.
Ich stolper so ein bisschen über den Begriff der Heidenheiland. Sie haben es auch gerade gesagt, im lateinischen Text ist es ja die Völker oder so. Ist das einfach ein altes Wort und damit irgendwie einfach ein bisschen aus der Mode oder sind damit wirklich Heiden im Sinne von Nicht-Christen gemeint?
Damit sind tatsächlich auch in der klassischen katholischen Tradition die Gentes, ad gentes, die Kirche ist gesandt ad gentes zu den Völkern, zu den Heiden hin, im Sinn des Missionsauftrags am Ende des Matthäus-Evangeliums, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und die Kirche hat da von Anfang an sich eigentlich auch in die jüdische Tradition gestellt. Im Alten Testament sind die Goyim, das ist das hebräische Wort für Völker, für Gentes, auch immer all die anderen. Nicht das auserwählte Volk, was seinen Gott schon kennt, sondern die, die eben nicht an Jahwe glauben.
Gehen wir mal von Martin Luther ein bisschen weiter durch die Zeit. Rund 130 Jahre jünger ist der Text des Liedes »Wie soll ich dich empfangen?« Das hat Paul Gerhardt geschrieben, einer der wichtigsten deutschen Kirchenliedautoren. Und das in der Mitte des 17. Jahrhunderts, also wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Und die Weihnachtsbotschaft kommt dort in eine Welt hinein, in der ja wirklich vieles im Argen liegt nach diesem langen, schweren Krieg. Und vielleicht ist das ja auch ein Lied, was uns gerade heute irgendwie noch was zu sagen hat und deswegen auch bei vielen so anklingt, oder?
Ich denke schon, obwohl ich mich immer etwas wundere, dass dieses Lied, »Wie soll ich dich empfangen?« längst nicht die Popularität und Beliebtheit hat, wie etwa Adventslieder wie »Macht hoch die Tür« oder natürlich auch »Tochter Zion«. Ich weiß nicht so recht, woran es liegt. Für mich persönlich ist es fast das schönste Lied. Es hat eine ungeheuer innige Melodie, bei der einem, weil die Melodie einen auch so berührt, wirklich die Augen feucht werden können. Obwohl die Melodie in Dur ist, ist sie trotzdem, trägt sie auch in sich viel Elegisches und Trauriges und spiegelt für mich damit auch die Entstehungszeit wider. Und dann natürlich, wie eigentlich immer bei Paul Gerhardt, das kann man an all seinen Liedern sehen, wieder dann auch eine ganz innige, fast so ein bisschen mystische, aber am Ende doch sehr lutherische Frömmigkeit dann auch da entfaltet wird, die immer auch irgendwo auf einer Ich-Du-Beziehung läuft. Der glaubende Betrachter, der über das Wunder, in diesem Fall der Menschwerdung Gottes, staunt und sich dann aber auch sofort an Gott direkt wendet mit der Bitte, dass Gott ihm selber helfen muss, überhaupt dieses Wunder, dieses Geheimnis zu verstehen, dass der große göttliche Gott ein kleiner, endlicher Mensch wird. Und deshalb gleich in der ersten Strophe diese Bitte, o Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was dich ergötze, mir kund und wissen sei. Ich kann es aus mir selber heraus gar nicht wissen, das ist viel zu groß für meinen beschränkten Verstand. Du musst sozusagen mir das Licht und die Sonne bringen, dass ich das erkennen kann. Und das ist typisch Paul Gerhardt.
Ich wollte gerade sagen, damit haben Sie mir eine coole Brücke zum nächsten Lied gebaut, was auch von Paul Gerhardt ist. Und ich vermute, da geht es auch um diese Ich-Du-Beziehung. Das wäre nämlich, ich stehe an deiner Krippen hier. Da geht es ja nicht nur um das historische, ferne Ereignis vor 2000 Jahren, sondern ganz im Gegenteil. Da geht es so um die existenzielle Bedeutung von Weihnachten für jeden Einzelnen. Der Sänger steht quasi zu Beginn an der Krippe, wird aber im Laufe des Liedes irgendwie selbst zur Krippe. So, das ist wahrscheinlich eine ähnliche Frömmigkeits- oder Vorstellung von Ich-Du-Gott-Beziehung, wie Sie es gerade von dem anderen Lied geschildert haben, ne?
Man könnte sogar sagen, es ist noch stärker als das Adventslied, wirklich ein Lied, was an die spätmittelalterliche Mystik anschließt, weil in der letzten Strophe, Sie haben es eben schon angedeutet, sich da eigentlich ein irrsinniger Rollenwechsel vollzieht, in dem das Ich, das sich zu diesem Du, dem Jesulein in seiner Krippe in eine ganz innige, zärtliche Beziehung reinbegeben hat, dann plötzlich bittet, dass die Krippe nun gewissermaßen in ihn selber einwandert und er dieses Ich zur Krippe wird, dass also Gott wirklich in uns Wohnung nimmt und Raum nimmt und damit eigentlich fast so etwas wie eine mystische Vereinigung vollzieht, auch wenn das ein Begriff ist, der bei uns Protestanten nicht unproblematisch ist, aber es geht bei Paul Gerhardt zumindest in diese Richtung. Und das ist auch etwas ganz Charakteristisches für Paul Gerhardt, weshalb er, obwohl er rein historisch gesehen von seinem Lebensweg her schon auch ein sehr kämpferischer, teilweise auch etwas querulantischer Lutheraner gewesen ist, der seinen Pfarrdienst in Berlin an der Nikolaikirche halb aus eigenem Antrieb, halb zwangsweise quittierte, weil er die Einigungsbemühungen des preußischen Königs mit den Reformierten schroff ablehnte und dann eben in den Spreewald gegangen ist nach Lübben. Aber gleichzeitig ist bei Paul Gerhardt dann am Ende immer nicht so sehr die reine Lehre entscheidend, sondern dass das wirklich ins existenzielle Glaubensleben gezogen wird. Und speziell dieses Lied, Ich stehe an deiner Krippen hier, ist ein Lied für die persönliche Andacht eigentlich. Weshalb es übrigens auch über Jahrhunderte gar nicht so verbreitet war, auch in Gottesdiensten nicht gesungen wurde. Das kam erst im letzten Jahrhundert, ist das dann so in der evangelischen Kirche ein wichtiges Weihnachtslied geworden. Vorher war das ein Hauslied, was die Menschen zu Hause für sich gesungen haben oder oft auch einfach nur für die einzelne persönliche Meditation wichtig gewesen ist. Es gibt einen berührenden Brief von Dietrich Bonhoeffer, von dem ja großartige Briefe aus der Zeit seiner zweijährigen Haft in Berlin-Tegel erhalten sind, wo er sich über dieses Lied auslässt und schreibt, dass er das eigentlich in seiner Haft überhaupt erst entdeckt hat. Vorher fand er es eher so ein bisschen fast abgeschmackt und jetzt plötzlich entdeckt, wie sehr ihm auch in der persönlichen bedrängenden Situation diese Jesus-Mystik und dieses Versenken in dieses hilflos und ohnmächtig in der Krippe liegende Kind, in dem aber doch ein ganz ferner Glanz aufscheint, wie sehr das auch für ihn sozusagen in seine Situation Licht bringt. Und so ist es, glaube ich, vielen Menschen mit diesem Lied gegangen.
Mir fällt das schon aus meiner katholischen Brille, sage ich jetzt mal, schon durchaus auf. Sie haben gerade eingangs die Adventszeit als so eine sehr reduzierte Zeit, fast als eine Fastenzeit betont. Und andererseits die Texte, über die wir jetzt sprechen, die natürlich dann eher Weihnachts- als Adventslieder sind, die aber schon sehr, sehr innig, fast schon so auf einer intimen Art und Weise dieses Weihnachtsgeschehen verhandeln und auf einer sehr persönlichen. Das ist schon ein merklicher Kontrast irgendwie.
Aber dieser typisch protestantische Bußernst der Adventszeit, der ist schon auch immer dabei. Also ja, wenn ich nochmal auf Wie soll ich dich empfangen gehe, da heißt es gleich in der dritten Strophe, was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht. Und dann erst am Ende, da bist du mein Heil komm und hast mich froh gemacht. Und so geht's dann weiter. Ich lag in schweren Banden und so. Ich stand in Spott und Schanden. Also da kann man etwas abspüren von der Zeit, in der Paul Gerhardt da gelebt hat. Und es ist ja auch bekannt, er und seine Frau haben gleich 4 Kinder in sehr jungem Alter verloren. Das Schlimmste, was Menschen überhaupt zustoßen kann. Also der wusste wirklich, was Leid ist. Und bei Ich stehe an deiner Krippen hier ist es ähnlich. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne. Also ist schon immer so, dass der Mensch zunächst mal auch in seiner absoluten Erlösungsbedürftigkeit im Mittelpunkt steht, aus der er mit eigenen Kräften auch überhaupt nicht rauskommt, sondern es kann dann immer nur Gott selber sein, der als Sonne gewissermaßen ihm da etwas Neues aufschließt.
Wir gehen mal ein bisschen weiter und zwar gehen wir ins 19. Jahrhundert und da finden wir eines der wohl bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt, nämlich O du Fröhliche. Ähnlich wie der Adventskranz hat das Lied eine bewegte Entstehungsgeschichte. Der ursprüngliche Autor Johannes Daniel Falk war nicht nur evangelischer Theologe, sondern auch einer der Begründer der Jugendsozialarbeit, ne?
So ist es, ja. Und dieser Falk hat vor allen Dingen auch eigentlich aus dem sozialdiakonischen Impetus ist er zu diesem Lied gekommen. Er hat die napoleonischen Kriege miterlebt in Weimar. Er hat mit seiner Frau ein Waisenhaus gegründet und geleitet. Und er überlegt sich, was brauchen Kinder eigentlich? Und sie brauchen natürlich die elementaren Dinge, die jeder Mensch zu leben braucht. Sie brauchen aber vor allen Dingen viel Zuwendung und Liebe, und sie brauchen etwas, was sie auch stark macht. Und da findet Falk aufgrund seiner Erfahrungen in der Kinderarbeit, das können gerade auch Lieder, das gemeinsame Singen sein. Ich sagte ja vorhin schon, was Singen so alles in uns auslöst, und es kann Kindern eben auch ein Gefühl des Miteinanders vermitteln. Und so fängt er an, eben Lieder zu schreiben, und eines davon ist dieses heute allerwelts bekannte O du Fröhliche. Die Melodie hat er von einer alten sizilianischen Weise, die sich dort wohl so die Fischer zugesungen haben. Und dazu nimmt er dann diesen Text, der jetzt gar nicht mal so unbedingt kindgemäß ist. Mhm. Also da ist der große Gelehrte Martin Luther mit seinem Vom Himmel hoch eigentlich viel näher an den Kindern.
Also Welt ging verloren ist schon düster, ne?
Ja. Ist düster, ja. Und da kann man eine ganze Predigt drüber machen, was damit eigentlich gemeint ist. Da muss man dann eigentlich mit der Vertreibung aus dem Paradies anfangen und sowas, was Kinder völlig überfordert. Und trotzdem hat er es mit diesen textlich einerseits sehr abstrakten, gleichzeitig auch wieder schlichten Lied wirklich geschafft, bis heute die Herzen nicht nur der Kinder, sondern der Menschen zu erreichen. Und ich kann es aus meiner eigenen Biografie sagen, mein alter Vater erinnert mich manchmal noch heute dran, wenn ich als ganz kleiner Steppke dann am Heiligen Abend mit meinen Eltern in die Christvesper ging, und auch damals wurde dann am Ende schon immer O du Fröhliche gesungen, und da muss ich also lauthals und voller Begeisterung geradezu mitgeschrien haben, dass sich dann viele halb verstört, halb verzückt zu mir umgedreht haben. So sehr hat mich auch schon als kleines Kind dieses Lied irgendwie berührt und begeistert. Also das hat eine Aura, ein Zauber an sich, der eigentlich schwer zu erklären ist.
Aber das kann ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Erlebenswelt dazu legen. Tatsächlich auch als Kind, immer wenn dann das Krippenspiel war, am Schluss kam immer O du Fröhliche, auch natürlich in den katholischen Gottesdiensten. Und das war schon so der Moment, dass wir wussten, jetzt ist nicht mehr lange hin bis zur Bescherung, und jetzt ist wirklich Weihnachten so.
Ja, ja, das absolut.
Mir imponiert die Wortgewalt von diesem Lied, ne? Also in so kleinen Reimen, so himmlische Heere jauchzen dir Ehre. Das ist nicht viel, und das ist auch nicht wahnsinnig deep, so, aber es ist irgendwie total effektiv, ne? Es geht sofort irgendwie so ein Bild auf, und man hat so diese Engelsheere da so vor Augen.
Ja. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Da steckt im Grunde die ganze mittelalterliche Sühnetheologie schon drin.
Ja.
Kein Kind und auch heute kaum mehr ein Erwachsener. Und trotzdem, auch dieser Reim, erschienen, versöhnen, hat irgendwas.
Ja. Nervt Sie das eigentlich, dass man heutzutage von diesen Liedern meistens nur noch die erste Strophe kennt? Das ist ja ganz oft so, dass man dann irgendwie, wenn man miteinander Lieder anstimmt und so die zweite, dritte, vierte oder geschweige denn siebte Strophe, die ist für viele ja dann schon längst verschütt. Also ich gehöre da auch dazu.
Nein, das nervt mich nicht. Das ist längst die Realität, und man muss dankbar sein, wenn man von diesen Liedern überhaupt noch die erste Strophe kennt. Und entscheidend ist ja, dass es dann doch am Heiligen Abend die Leute auch mitsingen, was viele tun, auch wenn auch da natürlich die Phonstärke inzwischen auch hörbar nachlässt, weil eben doch immer mehr Menschen am Heiligen Abend auch in der Kirche sind, die auch mit diesem Lied gut überhaupt nicht mehr vertraut sind.
Gehen wir in unserer Zeitreise weiter ins 20. Jahrhundert zu einem Lied, was Sie eingangs schon angesprochen haben. Die Nacht ist vorgedrungen von Jochen Klepper. Das bringt einerseits die adventliche Erfahrung zur Sprache und spiegelt auf der anderen Seite die Bedrängnis des Autors während der Nazi-Diktatur wieder. Das Lied ist erstmals 1937 veröffentlicht worden. Vielleicht können Sie zu dem Lied mal noch ein bisschen was sagen, welche Motive da so auftauchen und wie das so in diese Zeit passt, in der das entstanden ist.
Also Jochen Klepper ist ja oder ich will vielleicht nur einen Satz dazu sagen, weil der Name heute den meisten gar nichts mehr sagt, außerhalb sehr protestantischer Milieus, da ist er gewissermaßen auch so ein bisschen ein Hausheiliger. Aber die meisten wissen mit dem Namen nichts mehr anzufangen. Jochen Klepper war zu seinen Lebzeiten ein enorm anerkannter und auch viel gelesener, in Deutschland berühmter Schriftsteller. Er hat einen dicken Roman geschrieben, durch den er berühmt wurde, Der Vater, wo er den heftigen Konflikt zwischen dem späteren alten Fritz, als er noch junger Kronprinz war, und seinem Vater, den Soldatenkönig, in epischer Breite schildert. Dadurch ist er berühmt geworden. Aber auch seine Prominenz hat ihn dann nicht vor einem schweren Schicksal geschützt, zu dem ich gleich noch was sagen will. Er nimmt mit diesem Lied, Die Nacht ist vorgedrungen, was zu seinen sicher bekanntesten Liedern gehört, einen Abschnitt aus dem Römerbrief bei Paulus auf. Er hat immer in seinen Gedichten sehr, sehr bibelnah gedichtet. Römer 13, wo es heißt, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Herr, lass uns wachen und nüchtern sein und abtun, was uns träge macht. Und diese Verse nimmt er auf und versucht eben auch von daher dem Advent eine Deutung zu geben, die eigentlich, wie soll ich sagen, antizyklisch zum adventlichen Gefühl von vielen Menschen ist und auch zu dem, was uns so auf den Weihnachtsbergen vermittelt wird, wo es dann Schlaf in himmlischer Ruhe über uns dudelt und so eine Gemütlichkeit verbreitet werden sollen. Und Klepper will eben mit diesem Lied sagen, Advent heißt eigentlich aufzustehen, hellwach zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen, sowohl mit Blick auf das, was nicht gut ist, aber auch mit Blick auf das, was an Heil auf uns zukommt, wozu wir aber eben den tieferen Blick brauchen, als nur das zu sehen, was so vor Augen ist. Und in diesem Sinne dichtet er dann dieses Lied, in das man dann, wenn man weiß, was ihm 5 Jahre, nachdem er es gedichtet hat, geschehen ist, vieles auch von seinem eigenen Leben eintragen kann. Jochen Klepper hat in zweiter Ehe eine deutlich ältere Frau geheiratet, die Jüdin war, die 2 Töchter mit in die Ehe brachte, die natürlich auch Jüdinnen waren. Der älteren der beiden Töchter ist es Ende der 1930er Jahre gelungen, nach Schweden durchzukommen. Und die Schlinge zog sich dann um seine Frau und seine Tochter immer mehr zu. Klepper hat aufgrund seiner Prominenz, hatte gute Verbindungen ins Innenministerium zum Reichsinnenminister Frick, hat mit dem auch mehrfach persönlich verhandelt, um auch zu erreichen, dass er mit seiner Familie aus Deutschland ausreisen kann. Das ist ihm am Ende nicht gestattet worden und dann haben sie gemeinsam beschlossen, aus dem Leben zu gehen und sind in der Adventzeit 1943, haben sie dann eben gemeinsam Suizid begangen. Und es gibt auch ganz berührende, auch ein dickes Buch, das heißt Unter dem Schatten deiner Flügel, das ist ein Psalmzitat, wo er seine Tagebücher veröffentlicht hat. Und der letzte Eintrag eben aus der Adventszeit 1943, wo es heißt, wir sterben nun, ach auch das steht bei Gott, wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In seinem Anblick endet unser Leben. Da kriege ich noch heute, wenn jedes Mal, wenn ich das zitiere, wirklich wird's mir ganz schummrig, weil das ja einerseits eine ganz schreckliche Situation ist und gleichzeitig sagt viel über Jochen Klepper aus, der in der Hinsicht auch ganz lutherisch war, dass er gewissermaßen immer gegen Gott, zu Gott geflohen ist, der unter der Unsichtbarkeit Gottes in dieser Welt gelitten hat und gleichzeitig auch in Gott und in Christus seine einzige Rettung gesehen hat.
Nun konnte er ja vermutlich 1937 noch nicht komplett vorhersehen, wo das hingeht, sowohl mit dem Krieg als auch mit seiner persönlichen Biografie, über die Sie gerade sehr eindrucksvoll gesprochen haben. Und trotzdem musste man, glaube ich, auch schon Mitte der 30er Jahre vorsichtig sein, wie viel man unter Umständen auch reinlegen kann in so einen Text. Also auch da ist ja wahrscheinlich schon schwierig gewesen, ich sag mal, irgendwie offen irgendwas zu sagen oder zu schreiben, was dann vielleicht verboten worden wäre.
Das kann durchaus sein, wobei ich jetzt gar nicht so unbedingt weiß, wie sehr dann die damalige Reichsschrifttumskammer und die Zensur, also geistliche Gedichte irgendwie im Blick hatte. Aber im Prinzip war das natürlich eine Zeit, wo man sich ständig auch diese Schere im Kopf hatte und Jochen Klepper aufgrund seiner persönlichen Situation sicherlich schon 2-mal. Das stimmt.
Wir fanden es in der Vorbereitung auffällig und im Sinne der Ökumene aber auch total schön, dass wirklich überraschend viele von den Liedern, auch über die wir heute bis jetzt schon gesprochen haben, ja sowohl in evangelischen Gesangbüchern als auch in katholischen Gesangbüchern drin sind. Wie konfessionsverbindend erleben Sie denn diese Lieder und gibt es vielleicht doch auch so Momente, wo Sie sagen, das ist schon sehr klar das eine oder das andere Profil?
Im Prinzip erlebe ich das als sehr konfessionsverbindend, wie ich überhaupt, das ist meine Erfahrung jetzt schon seit Jahrzehnten. Sie haben ja eingangs meine Vita kurz erwähnt. Ich bin ja lange in Freiburg gewesen, eine katholische Bischofsstadt, also durch den Katholizismus geprägt. Und da habe ich das besonders intensiv empfunden, dass wir eine ganz, ganz wasserdichte, enge Ökumene der gemeinsamen Lieder haben. Es sind ja auch inzwischen aus dem katholischen Gotteslob viele wunderbare Lieder ins evangelische Gesangbuch gekommen, wenn ich an die Lieder der Thurmeyers denke und andere, die ich auch selber sehr gerne im Gottesdienst singen lasse. Also das ist wirklich wunderbar und es zeigt einmal mehr, dass man in der Sprache des Gebets und der Poesie plötzlich im Glauben viel näher beieinander ist, als wenn man dann auf die reine Ratio geht und dann die Dogmatiken, die hohe Theologie ins Spiel kommt, wo uns immer noch vieles trennt. Natürlich lässt sich das Letztere auch an manchen Liedern schön zeigen, um noch ein Beispiel kurz zu erwähnen, über das man auch einen eigenen Podcast machen könnte, das nun ursprünglich, wenn man so will, katholische, auch enorm populäre Weihnachtslieder, es ist ein Ros entsprungen. Mhm. Da gibt es bis heute durchaus auch einen ökumenischen Dissens. Dieses Lied ist ja, wie man gerne sagt, ein sogenanntes Rätsellied. Das ja. Rätsel wird in der ersten Strophe gestellt. Was ist mit dem Ros gemeint? Was ist mit dem Blümlein gemeint? Von Jesse kam die Art, was soll das denn? Das Rätsel wird dann in der zweiten Strophe aufgelöst. Aber die Auflösung differiert ein bisschen zwischen katholisch und evangelisch, weil im evangelischen Text ist dann doch ganz stark der Fokus auf das Blümlein, also auf Jesus gelegt, welches uns selig macht, heißt es da. Während im überlieferten katholischen Text ist Marie die reine Magd, also die ewige sozusagen Jungfräulichkeit Mariens, die dann auch extra da noch einmal betont wird. Also da lassen sich dann auch Unterschiede schön darstellen, wobei das heute außer Theologen und Hymnologen niemanden mehr interessiert, das ist auch klar.
Aber es ist total schön, dass Sie auch, es ist ein Ros entsprungen, nochmal angesprochen haben. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unser Advents-Special. Wir haben nämlich in der ersten Folge mit Frau Dr. Brockmöller vom Katholischen Bibelwerk gesprochen und haben tatsächlich auch so über dieses Rätsel gesprochen und auch über diese Unterschiede konfessionell. Und es ist einfach schön, das auch nochmal aus der protestantischen Brille sozusagen oder aus dem protestantischen Blickwinkel zu sehen. Wir sind fast am Ende unserer kleinen Zeitreise, aber natürlich will ich Sie jetzt nochmal fragen, ob es aus Ihrer Sicht vielleicht ein Lied gibt, wo Sie sagen, Mensch, das können wir auf keinen Fall vergessen, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, dann wäre das jetzt hier die ideale Gelegenheit.
Es gibt ein Weihnachtslied, was ich auch erst kennenlernte vor 25, 30 Jahren, als das damals das neue evangelische Gesangbuch kam, was ja in wenigen Jahren dann schon wieder durch ein neues abgelöst wird, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und da ist unter der Nummer 55 ein wunderbares Lied drin, O Bethlehem, du kleine Stadt, was aus dem anglikanischen, aus dem englischen Bereich kommt. Und das weiß man ja, wenn man ein bisschen musikbegeistert ist, dass vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert wunderbar Melodien.
So diese Evensong-Geschichten, ne? So, ja.
Ganz genau, diese Anthems, die übrigens, das nur als Klammerbemerkung, ich bin auch ein bisschen Fußball interessiert und wenn manchmal aus England Spiele übertragen würden, dann bin ich immer wieder baff, wie viele Fangesänge auf diese anglikanischen Hymnen gehen und so. Ganz erstaunlich.
Das ist vielleicht mal ein schönes Thema für eine eigene Podcast-Folge.
Genau. Ja. Und da gibt es ein wunderbares, ganz inniges und zugleich auch feierliches Lied, O Bethlehem, du kleine Stadt, was ich immer gern am Heiligen Abend in der Christnacht, also im Spätgottesdienst, singen lasse. Es ist von Ralph Vaughan Williams, einem der bedeutenden, großen Komponisten in England, so an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert, der auch viele andere Kirchenlieder komponiert hat, hat die Melodie gemacht. Also das ist ein Lied, das lohnt es sich auch im katholischen Bereich kennenzulernen. Schön ist auch das haben wir erst durch das damals neue Gesangbuch kennengelernt. Das ist in Polen so eine Art nationales Weihnachtslied, als die Welt verloren, Christus ist geboren. Das ist nun gar nicht innig, sondern mehr so wie so ein Fanfarenlied mit einer mitreißenden Melodie, wo man sich sofort vorstellen kann, dass das irgendwie, als der Papst damals in den 80er Jahren Polen besuchte und dann vor 1 Million Leuten seine Messen gehalten hat, da wurde diese Melodie immer wieder angestimmt und hat die Leute irgendwie Begeisterten ihnen Mut gemacht. Also das ist auch ein bemerkenswertes Lied.
Nun sind die Weihnachtsfeiertage für Sie an der Frauenkirche in Dresden wahrscheinlich eine ziemlich stressige und arbeitsintensive Zeit, aber ich vermute auch eine sehr schöne Zeit für Sie. Gibt es was, worauf Sie sich besonders jetzt freuen mit dem Blick auf die kommenden Tage und Wochen?
Also am meisten freue ich mich auf die eben schon erwähnte Christnacht um 22 Uhr, die ich dieses Jahr zusammen mit unserem Landesbischof Tobias Bilz dann machen darf. Das ist von den drei Gottesdiensten, die wir am Heiligen Abend haben, für mich ganz klar der schönste. Am Nachmittag ist es zweimal halt rappelvoll und natürlich auch so eine Grundunruhe ist da. Und in diesem abendlichen Gottesdienst ist es zwar auch noch voll, aber nicht mehr ganz so voll. Und da kommen die Leute dann auch mit einer ganz anderen Gestimmtheit hin, sind alle schon so ein bisschen müde und wollen jetzt so ein Stück weit einfach auch mal durchatmen und nochmal so richtig das Wunder der Weihnacht auf sich wirken lassen. Und diesen Gottesdienst kann man auch anders gestalten. Und da freue ich mich total. Und da wird eben auch dieses Lied gesungen, von dem ich eben sprach. Das ist schon besonders schön. Und am ersten Christtag wird bei uns traditionellerweise immer das Weihnachtsoratorium, die zweite Kantate allerdings, weil die erste wird schon in der Christvesper am Heiligen Abend aufgeführt, was liturgisch nicht ganz die reine Lehre ist, aber es ist halt an der Frauenkirche so, die Leute erwarten das auch. Aber am ersten Christtag, wo ich da auch dran bin, kommt dann die Kantate 2, die Pastoralkantate das wird dann auch ein schöner Gottesdienst. Aber wenn ich das vergleiche mit den Zeiten, wo ich früher Gemeindepfarrer war, die waren über die Feiertage stressiger. Da eine Gemeinde zu versorgen, war alleine an meiner Kirche, musste alle Gottesdienste selber machen. Hier sind wir zu zweit. Ich habe noch eine Kollegin, Angelika Behnke, und dadurch ist der Stressfaktor überschaubar. Der ist jetzt in den adventlichen Wochen höher, weil wir da halt hier wahnsinnig viel unterschiedliche Formate an der Frauenkirche haben.
Umso mehr wünsche ich Ihnen und allen, die da mit dabei sind und das miterleben werden, eine schöne und intensive und wunderbare Weihnachtszeit. Vielen, vielen Dank, Herr Pfarrer Engelhardt, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Heinze, hat Freude gemacht.
Natürlich findet ihr alle heute besprochenen Stücke, ebenso wie die von den zwei Adventsfolgen zuvor, in unserer Spotify-Playlist, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Und auch unsere Episoden mit Dr. Karin Brockmöller vom ersten und Friederike Lepetit vom zweiten Advent habe ich euch dort hinterlegt. Ein Rundfunkgottesdienst unter anderem mit Pfarrer Engelhardt und mit Akademiedirektorin Dr. Ulrike Irrgang zu Texten von Rainer Maria Rilke aus der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden wird an diesem dritten Advent bei MDR Kultur übertragen. Auch den Link dorthin findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann empfehlt doch bitte unser Adventsspecial oder gleich den ganzen Podcast weiter an Freunde, Kolleginnen, Bekannte und hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und abonniert uns in einem Podcast-Player eurer Wahl. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze und wir wünschen euch alle einen gesegneten dritten Advent. Bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.